SWR 2 Lesenswert Feature.
Für mich war von Anfang an von Bedeutung, dass ich hier nur in Untermiete bin, weil ich an Orte lange Zeit geraten bin, in der Vorstellung, ich würde nicht sehr lange hier sein. Jetzt sind es doch Jahre geworden, sogar viele Jahre geworden, aber immer in der Vorstellung, ich könnte meine zwei Koffer packen, möglichst an einem Nachmittag und irgendwo hinfahren.
Natürlich will niemand 60 werden, jedenfalls nicht als Jubilar.
Das ist von großer Bedeutung für mich, dass ich nach drei Richtungen Fenster über die Dächer habe und dann nicht wie sonst an vielen Schreiborten immer den Eindruck hatte, ich müsste hinaus ins Licht und ich müsste hinaus ins Leben, sondern hier, ob zu meinem Glück oder zu meinem Unglück, viele Stunden ausharren kann, ohne dass ich etwas vermisse.
Und natürlich will niemand, der bei Sinnen ist, ein Fest, um das auch noch zu feiern. Aber obwohl ich alles daran gesetzt hatte, es zu verhindern, war ich in die erwartbaren Abläufe geschlittert und musste mich am Ende vielleicht wirklich als bedeutender Künstler, verdienter Bürger und was dergleichen sonst für Würdigungen kurz vor dem Grabstein und kurz vor dem Vergessen stehen, ganz nach dem Geschmack des Publikums wie ein Pfau ausstopfen und vorführen lassen.
Prophezeiungen der Kindheit. Der Schriftsteller Norbert Gstrein. Ein Feature von Thomas David.
Thomas David, hallo. Runterkommen oder wollen Sie rauf?
Der 1961 in Österreich geborene Norbert Gstrein ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller seiner Generation. Im Juni wird er 60 Jahre alt. Gerade erscheint sein neuer Roman, Der zweite Jakob. Einem breiten Publikum wurde Gstrein um die Jahrtausendwende mit den Romanen Die englischen Jahre und Das Handwerk des Tötens bekannt. Inzwischen lebt Norbert Gstrein schon lange in Hamburg. Dort habe ich ihn in den letzten Jahren mehrmals zu Werkstattgesprächen getroffen. Kurz vor Erscheinen seines neuen Romans haben wir unsere Gespräche fortgesetzt. Der zweite Jakob handelt von einem berühmten österreichischen Schauspieler, der sich kurz vor seinem 60. Geburtstag mit Fragen der Schuld und der Scham konfrontiert sieht.
Gewöhnlich begann der Unsinn erst 10 oder 15 Jahre später. Doch weil sie in der Provinz sonst kaum jemanden fanden, kam ich ihnen zu Pass.
Die eigene Geschichte erzählen, als wäre es die von jemand anderem, die Geschichte von jemand anderem erzählen, als wäre es die eigene, sagt der amerikanische Dichter Robert Frost sinngemäß über das Schreiben.
Ich hatte bereits lange davor mit Lucy verabredet, dass wir in der kritischen Zeit gemeinsam durch Amerika fahren und am 21. Dezember irgendwo an der Westküste ankommen würden.
Wenn ich über meine Kindheit nachdenke, kann ich sagen oder er? Wenn ich sage, fällt mir als erstes ein, wie gut ich sein wollte, früh imprägniert mit Moral, vielleicht aus der Bibel, vielleicht aus einem kindlichen Wünschen und Glauben, mit dem wir Menschen, jedenfalls mit der Anlage dazu, womöglich schon auf die Welt kommen. Und dazu ein langes Sündenregister.
Nur Sie und ich, Vater und Tochter, vielleicht in San Francisco. Genau an dem Tag, an dem das große Ereignis eintreten sollte. Aber dann zerschlug sich alles schon Monate davor.
Es ist tatsächlich ein unabdingbarer Möglichkeitsraum, eine Stadt. Möglichkeitsraum auch im Sinn, dass in einer Stadt Lebende sich, ja, das weiß man, wesentlich mehr nach ihrem eigenen Gutdünken entwerfen und erfinden können und nicht immer wieder darauf zurückdefiniert werden oder zurückdefiniert werden sollen, wie in kleineren Gemeinschaften, dass sie das sind, was sie immer schon gewesen sein sollen.
Mein ganzes Leben war ich nicht ein Christkind, sondern nur annähernd eines gewesen. Mit erwartetem Geburtstermin am Heiligen Abend, sofern man das noch sagen kann. Doch dann hatte es Komplikationen gegeben, hat nie Wehen eingesetzt und ich hatte 3 Tage Leben gewonnen. Jahr für Jahr 3 Tage zu verschenken, an denen ich mit Fug und Recht so tun konnte, als gäbe es mich nicht.
Es reicht schon, die Tatsache zu wissen, man könnte, dieses Vielfältige, man könnte an jedem einzelnen Abend in Gesellschaft sein, man könnte an jedem einzelnen Abend ins Kino gehen, zu einer kulturellen Veranstaltung, ist schon fast so gut, als wäre man gegangen, selbst wenn man gar nie dahin geht.
Es hat der 21., 22., 23. und 24. Dezember in meinem Leben gegeben, von denen ich behaupten würde, dass ich glücklich war wie sonst nie. Die kürzesten Tage des Jahres, die längsten Nächte, Nächte voller Lichter, die Geburtstage im Flugzeug.
Die Tatsache, diese Möglichkeit nicht zu haben, oder die Vorstellung, diese Möglichkeit nicht zu haben, wenn ich wirklich in einem kleinen Dorf leben würde, wäre für mich absolut verheerend.
Der Geburtstag in Brighton, meine plötzliche Gewissheit ganz draußen auf dem Pier, dass das Leben etwas Gutes sei. Der Geburtstag in Tanger, der Schwindel des Glücks beim Blick hinüber nach Gibraltar. Der Geburtstag in Nazaré, nördlich von Lissabon.
Ich habe auch in dem Dorf, in meinem Herkunftsdorf, noch kein einziges Mal wirklich arbeiten können. Gut, mit einer Ausnahme, einen einzigen Text, diesen Essay, der tatsächlich auch grundlegend für den neuen Roman ist und der auch den gleichen Titel trägt. Wenn ich er sagte, halte ich es fast nicht aus und denke, dieses Kind warst du. Den habe ich in meinem Herkunftsdorf geschrieben und zwar sehr, sehr schnell, also an einem Nachmittag, ohne dass ich daran hätte wesentlich korrigieren müssen, obwohl es ein längerer Text ist. Dieses Kind sollst du gewesen sein und möchte noch heute meine schützende Hand über den 6-, 7- oder 8-Jährigen halten, in seiner Heimat- und Antiheimat-Gemengelage mit ihren Schrecknissen, aber auch Schönheiten. Und sonst ist dieses Zurückgehen in dieses Herkunftsdorf immer auch wieder ein Zurückgehen in die Kindheit, als würde alles auch in einem gewissen Sinn erlöschen, was ich dieser Welt in meinem Schreiben entgegenzusetzen versuche.
Immer musste es das Meer sein, mit der Möglichkeit, mich nach dem anderen Ufer zu sehnen. Oder, wenn ich mich umdrehte und ins Landesinnere blickte, wenigstens meinen Rücken frei zu haben und nicht fürchten zu müssen, dass jemand von hinten kam, ein Feind, ein Widersacher, ein Landsmann oder Freund.
Morgen.
Guten Morgen. Sie sind hoffentlich auch Frühaufsteher, oder?
Ich bin sehr, sehr, ja.
Also, Norbert Streins Arbeitswohnung liegt in einem Gewerbehof im Hamburger Karolinenviertel. Hier treffen wir uns zu einem Spaziergang.
Nachdem ich diesen Text geschrieben hatte, bin ich dann noch wild ins Gebirge gegangen und hatte plötzlich den Eindruck, ich würde verfolgt. Und so etwas habe ich sonst nie, und zwar buchstäblich verfolgt von Leuten, die mich für irgendeine Untat, die ich getan habe, getan haben könnte, getan haben müsste, soll ich sagen, zur Strecke zu bringen versuchen. Das war sehr merkwürdig und das war zum Glück nur ein völlig überdrehter, aus der Normalität herausgedrehter Zustand von ein paar Stunden, der mir aber tatsächlich große Angst gemacht hat.
Strein hat in den vergangenen 10 Jahren eine Reihe seiner stärksten Romane geschrieben, Eine Ahnung vom Anfang etwa und In der freien Welt. Deren Ich-Erzähler versuchen, sich Klarheit über die Leben anderer zu verschaffen und bringen dabei allmählich ins Zwielicht einer von Unschärfen und Uneindeutigkeiten bestimmten Wirklichkeit vor. Konturen verschwimmen, mutmaßliche Wahrheiten erscheinen fragwürdig.
Diese Erfahrung, die man macht, wenn man an Orte zurückkehrt, an denen man für eine längere Zeit gelebt hat. Ich habe da den Menschen gegenüber, zu denen ich an den jeweiligen Orten Kontakt hatte, plötzlich ein immenses Schuldgefühl, als hätte ich sie zurückgelassen.
In seinem Roman »Die kommenden Jahre« von 2018 verliert sich ein Gletscherforscher mit beginnendem Alter im Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und den Träumen von der Flucht aus seiner bürgerlichen Existenz.
Ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt in einem unserer Gespräche, als ob man an jedem Ort, an dem man eine Zeit lang gelebt hat, einen Stellvertreter zurücklassen würde, der virtuell dort lebt, und man empfindet diesen Phantomschmerz, weil man von dem Leben, das dieser Stellvertreter, dieser virtuelle Stellvertreter dort hat und das man selbst ja nicht hat, einem diesen Schmerz zufügt.
Als ich jung war, hieß Gstreins letzter Roman, 2019 mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Darin blickt der Ich-Erzähler Franz auf seine Jugend in Tirol zurück. Sein Vater führte dort im Winter ein Hotel und eine Skischule, im Sommer ein in idyllischer Bergkulisse gelegenes Restaurant, das vor allem bei Brautpaaren beliebt war. Franz jobbte dort noch während des Studiums als Hochzeitsfotograf, bis er nach einem tragischen Unfall in die USA floh.
Woraus man wieder schließen könnte, fälschlich schließen könnte, man würde sich diese Schmerzen nicht zuziehen, wenn man an einem Ort verharren würde. Dafür hätte man dann natürlich ganz andere.
Kurz vor Veröffentlichung seines Romans »Der zweite Jakob« erzählt mir Norbert Gstrein von der Arbeit an dem Buch. Von seinem Ich-Erzähler, dem österreichischen Schauspieler Jakob Turner, der den Feierlichkeiten zu seinem bevorstehenden 60. Geburtstag entkommen will, und von seiner Tochter Lucy in einen Strudel der Erinnerungen gestoßen wird. Gstrein erzählt mir auch von der Arbeit an seinem Essay »Der zweite Jakob« über das Wunderkind, das ich nicht war. 2018 hat er ihn beim Lucerne Festival vorgetragen. Im Nachdenken über seine Kindheit im Tiroler Bergsteigerdorf Fendt legte er die Poetologie seines Schreibens dar, die er schon in der Erzählung »Einer« von 1988 verfolgte und seitdem ständig weiterentwickelt hat. Auch in seinem neuen Roman scheint Gstrein die eigene Geschichte wie die eines anderen, eine fremde Geschichte wie die eigene zu behandeln. Auch in »Der zweite Jakob« treibt er ein raffiniertes Spiel, indem er die Trennlinie zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwischen Dichtung und Wahrheit sowohl kenntlich macht, als auch immer wieder verwischt. Im Frühsommer 2013 konnte ich Norbert Gstrein in sein Herkunftsdorf im Ötztal begleiten. Zusammen fuhren wir im Auto von Innsbruck nach Fendt.
Jetzt fahren wir zurück Richtung Osten und kommen gleich an den Eingang zum Ötztal. Und dort könnten wir eine Stunde nach Süden fahren und uns dann entscheiden, an einer Stelle links abzubiegen und übers Timmelsjoch sofort nach Italien weiter zu flüchten oder nach rechts abzubiegen und dort in meinen, soll ich Heimatort sagen oder doch besser Herkunftsort sagen, Fendt, ein kleines Dorf, 100 Einwohner, 120, vielleicht 150 Einwohner, was mir natürlich eine große Bedeutung gibt, weil in meiner Abwesenheit gleich immer fast 1% der Bevölkerung fehlt. Das ist doch ein schönes Gefühl. Und dort stoßen wir mehr oder weniger an eine Wand, weil die Straße dort endet. Und man, sollte man weiter fliehen wollen, nur mehr zu Fuß weiterkommt, über die Gletscher und über die Jöcher, wieder nach Italien.
Forse in una stanza, dietro mille finestre, noi guardavamo nella stessa direzione.
E la storia si ferma quando i Gletscher, Moränen, Muren, Berge, Gestein, das liegt alles schon knapp an der Baumgrenze, was einen Reiz hat, was aber auch eine ganz große Kargheit hat. Und mir manchmal das Gefühl gibt, ich würde vieles von dem, was ich zu bauen versuche, auch in meinem Schreiben zu bauen versuche, um eine ursprüngliche Leere herumbauen. Und dabei ist das natürlich keine Leere gewesen, es ist ein Dorf gewesen, wie viele andere Dörfer. Kleinheit.
Auf dem Armaturenbrett stand eine kleine, von Gstreins Tochter aus Pappe gebastelte Blume. Am Heck des schwarzen Skoda klebte die Silhouette eines davonspringenden Kängurus. Bei der Anfahrt auf Fendt erzählte er mir von einigen prägenden Erfahrungen seiner Kindheit.
Aber bei uns war vollkommen klar in meiner Familie, im Modell meines Vaters, dass alle Bedürfnisse und auch die legitimsten Bedürfnisse der Familie einfach ganz hinten angereiht waren und jedem Wunsch eines Gastes nachgestellt worden sind, und zwar zu jeder Zeit. Und das, weiß auch nicht, wodurch ich das als Kind so stark wahrgenommen habe und ganz stark auch als Ungerechtigkeit wahrgenommen habe.
Gstrein erzählte mir von den Büchern, die die Gäste am Ende ihres Urlaubs im Hotel zurückgelassen hatten.
Also Wunsch und Sehnsucht nach einem anderen Leben, und in diesem Wunsch und in dieser Sehnsucht natürlich auch dann, je länger und je mehr man liest, Verständnis für ein anderes Leben.
Erzählte mir, wie er sich bereits als Kind lesend in ferne Welten, in fremde Existenzen träumte. Erzählte von der Möglichkeit eines anderen Lebens, einer Vielzahl unterschiedlicher, miteinander konkurrierender Lebens- und Weltentwürfe.
Weil was Lesen ja unter anderem macht, es macht einem, selbst wenn man in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, in der explizite Gefühle eigentlich tabuisiert sind, es macht einen empathiefähig. All das kommt bei mir ganz wesentlich aus Büchern. Und ich habe versucht zu erzählen, wie ergriffen ich jetzt von einer Lektüre bin. Und das war mir dann unangenehm zu sehen, dass ich erst nach vielen Minuten das ein oder andere Mal nicht häufig gemerkt habe, es ist jetzt im Grunde nichts anderes passiert, als dass ich mich in dieser Gesellschaft völlig lächerlich gemacht habe mit diesem Bekenntnis und mit dieser Schwärmerei über ein Buch, das ich gerade gelesen habe. Also völlig lächerlich.
Hohe Tannen, grüner Wald. Ein Wildbach, der sich entlang der Landstraße durch das schmale, von den Gipfeln der Ötztaler Alpen gesäumte Fenter Tal schlängelte.
Jetzt sind wir auf den letzten knapp etwas mehr als 10 Kilometern der Strecke, die ich eigentlich, und das tue ich aus Respekt vor Ihnen nicht, die ich immer rase. Das ist der einzige Streckenteil der Welt, meine Nachhausekommensstrecke, ja, die ich immer so schnell wie möglich zurücklege. Und das ist mit meinen jetzt mehr als 50 Jahren etwas sehr Peinliches, weil hier fahre ich immer Auto wie ein sehr dummer 18-Jähriger. Aber ich fahre so diese letzten Kilometer immer wie im Flug auf dieses Dorf zu, und ich mag diese letzte Landschaft, wo dann plötzlich einfach nur noch am Ende dieses Dorf ist und wo man in einer Landschaft ist wie in einem nordamerikanischen Park. Das könnte auch irgendwo da sein.
Hinter Zwieselstein und Bodeneck die kleine Siedlung Heiligkreuz, das Santa Cruz seiner Kindheitsfantasien. Diese führten Gstrein nach seinem Mathematikstudium in Innsbruck schließlich nach Stanford, wo er seine Erzählung Einer zu den Songs von Gianna Nannini's Album California schrieb.
In una strada tuona in lontananza e continua la storia di perla incisa la memoria.
Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, gerade 500 Meter von der Kirche am Dorfeingang bis zum letzten Haus, dem Haus hinter dem Hotel meiner Eltern am Dorfende, wo die Straße nicht mehr weiterführte, war auch eine biblische Welt.
In der Erzählung Einer geht es um die Lebensgeschichte des klugen Außenseiters Jakob, der nach seinem Scheitern in der Stadt in sein Tiroler Heimatdorf zurückkehrt und dort ein Fremder in der eigenen Familie bleibt. Wie diese Erzählung ist auch Gstreins neuer Roman durchdrungen von den Erinnerungen an die deformierenden oder gar zerstörerischen Zuschreibungen einer Welt, die auf Eindeutigkeit bedacht ist und sich ein Urteil anmaßt.
Die Patriarchen lebten in den Feldern des Großvaters, und als Abraham in das Land kam, war es in der nordwestlichen Ecke einer Wiese, die jetzt dem Bruder gehörte. ein Grund, zum Beispiel mein erstes Buch zu schreiben, einer zu schreiben, ist auch darüber zu schreiben, was mein Leben als Sohn gewesen sein könnte. So sehr verfremdet das ist, so wenig das in Teilen mit meinem eigenen Leben zu tun hat, so hat es doch in einer in einer atmosphärischen Art sehr viel mit meinem Leben auch als Sohn zu tun.
Als Gstrein mir am nächsten Morgen bei einem Spaziergang durchs Dorf von der Arbeit an der Erzählung einer erzählte, hörte ich zum ersten Mal vom zweiten Jakob und den Prophezeiungen der Kindheit.
Das ist jetzt wahrscheinlich schwierig zu vermitteln, weil ich einfach noch einmal über die Namensgebung von einer sprechen müsste. Und die Namensgebung der Hauptfigur ist ja auch eine problematische Namensgebung, weil ich einen Namen aus dem Dorf verwendet habe, Jakob. Und das Leben eines Sonderlings mit diesem Namen verbunden habe. Und ich in der Familie immer diese Bandzuschreibung bekommen habe, ich solle vorsichtig sein, sonst würde ich ein zweiter Jakob werden.
Jetzt kommen sie und holen Jakob. Jetzt kommen sie, sagt Mutter, die seit dem Frühstück unruhig in der Küche auf- und abgegangen ist.
Dann ist das Schreiben des ersten Buches vielleicht auch ein Versuch gewesen, gerade nicht ein zweiter Jakob zu werden oder auf eine andere Art ein zweiter Jakob und ein anderer Sonderling zu werden.
Seit seinem Debüt versucht sich Norbert Gstrein, der als Sohn eines Hoteliers und Skilehrers geboren wurde, jeglichen Zu- und Festschreibungen zu entziehen. In immer neuen Weltentwürfen und in Gestalt wechselnder Stellvertreterfiguren lässt er seine von Flucht- oder Auslöschungsfantasien geleiteten Ich-Erzähler zielgenau auf die Auseinandersetzung mit diesen Zuschreibungen zusteuern. In »Der zweite Jakob« inszeniert er das Dorf in Tirol, in dem Jakob Turner aufwuchs, wo er als Sonderling, als Komischer galt, als einen höchst ambivalent aufgeladenen Ort. Turner ist auf die deutschen Bühnen und bis zu Dreharbeiten an die mexikanisch-amerikanische Grenze entkommen, um zur Feier seines 60. Geburtstags schließlich wieder an den Ort der Kindheit zurückzukehren, an einen mit Kindheitsfantasien, mit Gefühlen der Sehnsucht und Verbundenheit, der Abwehr und Scham erfüllten Ort.
Eigentlich beginnt das mit den Romanen bei Norbert Gstrein immer gleich, nämlich ganz einfach. Das sind ganz kleine Geschichten und das sind vor allem die Kerne von Geschichten. Und hier ging es tatsächlich darum, dass sein Mann Angst vor dem 60. Geburtstag hat.
Florian Kessler, Norbert Gstreins Lektor im Karl-Hanser-Verlag.
Viel mehr war es nicht, dass er nicht gerne 60 werden möchte, dass er darauf zugeht und dass er damit größere Probleme hat. Und ich glaube, das war das allererste, was ich über diesen Roman gehört habe.
Es kann aber auch andere Kerne des Romans gegeben haben, weil ich häufig selbst nicht genau zu fassen vermag, was dann der tatsächliche Kern eines Buches sein wird.
Ja,
wir sitzen in München in einem Konferenzzimmer des Verlags und sprechen über die Arbeit an »Der zweite Jakob«.
Das ist auf jeden Fall einer, der auch eine Grundgestimmtheit von Anfang an des Romans definiert. Diese Figur, die nicht 60 werden will.
Es gibt tatsächlich so etwas wie Glutkerne. Das sind oft auch tatsächlich richtige Anekdoten oder einfach wirklich drastische kleine Geschichten. Im Roman zuvor gab es einfach nur mal die Geschichte, wie wüste Tiroler die deutschen Autos verfolgen und sich vor sie setzen beim Autofahren und auf das Auto drauftrommeln.
Gstrein ist am Morgen zeitig in Hamburg aufgebrochen und nach einer 8-stündigen Autofahrt um die Mittagszeit in München eingetroffen. Er trägt einen dunkelblauen Anzug und wie Florian Kessler eine Atemschutzmaske, die er beim Sprechen gelegentlich festhält oder über der Nase zurechtzupft.
Ich vermute, jetzt bin ich schon sehr weit in der Selbstinterpretation, das ist auch ein Buch, wo es sehr um Scham geht, was Florian auch gleich erkannt hat. Und ich vermute, dass die Erzählbewegungen, und dann genauer darüber zu sprechen, ist schwierig, auch mit Scham zu tun haben.
Auf dem Tisch liegt ein erstes Exemplar von Der zweite Jakob. Gstrein hat das fertige Buch zum ersten Mal in der Hand. Er erzählt darin von dem Schauspieler Jakob Turner, der ein paar Monate vor seinem Geburtstag von seiner 20-jährigen Tochter Lucy gefragt wird, was das Schlimmste sei, das er je in seinem Leben getan habe. Er erzählt von Turners anfänglicher Abwehr dieser Frage, von Turners Schwierigkeit zur Erinnerung an eine verdrängte Schuld vorzudringen, die er vor Jahren am Rande von Dreharbeiten in El Paso auf sich genommen hatte. Diese Beschreibung macht einen Großteil des Romans aus. Turner war damals in einen tragischen Autounfall verwickelt und er hatte in einem anrüchigen Club im mexikanisch-amerikanischen Grenzgebiet, wo damals Dutzende von Frauen ungeklärten Morden zum Opfer fielen, ein schutzloses Mädchen kennengelernt, das damals vielleicht so alt war wie Lucy jetzt.
Mit einer Scham, die mir zum Teil bewusst ist, mit einer, die mir zum Teil auch vielleicht gar nicht bewusst ist. Und das bewirkt ein zweischneidiges Sprechen zwischen Selbstentblößen und Selbstverbergen. Weil eine Selbstentblößung in dem Sinn nur möglich ist, wenn es gleichzeitig die Verbergung gibt, weil dann auch die Entblößung verwischt ist.
Der Roman erzählt, wie sich Turner allmählich an ein Zentrum des Schweigens herantastet. An einen blinden Fleck in seiner Biografie, den Turner auch vor dem aufdringlichen Biografen Elmar Pflegerl zu verbergen versucht. Dieser soll das Leben des Schauspielers zur Feier seines 60. Geburtstags gewissermaßen festschreiben. Pflegerl bemüht dafür eine, wie es im Roman heißt, plumpe, den unauflösbaren Wirrwarr des wirklichen Lebens ignorierende Psychologie, indem er Turners Geschichte mit der seines Onkels Jakob verschränkt.
Auf die Spur hatte ich ihn leider selbst gebracht, bei einem seiner Interviews. Ich hatte ihn gebeten, alles über meine Herkunft möglichst knapp zu halten, die Geschichte meines Aufwachsens in einem Wintersportort in den Bergen am besten wegzulassen.
Wenn Identität auch Identitätsflucht wird und Zuschreibungsflucht, dann ist so ein Zurückkommen, wie ich feststelle, immer mit einer massiven Erschütterung verbunden.
Aber natürlich war es zu verführerisch für ihn gewesen, die alten Klischees zu bemühen. Und ich war also wieder der Enkel und Sohn einer Hotel- und Skiliftbesitzerfamilie oder gar Dynastie, wie er schrieb. Ich wusste, dass ich deswegen ewig unter einem Verdacht stand und zur ganzen Folklore, über die Jahre in Dutzenden von Home-Stories ausgeschlachtet, gehörte auch, dass ich diesen verrückten Onkel hatte. Meinen Onkel Jakob. Der ganz und gar aus der Art geschlagen war, sich nicht für Geld und Besitz interessierte, stattdessen in den Tag hinein lebte und mit seinen inzwischen bald 80 Jahren als Hausgespenst in einem der Hotels meiner Familie in einem Kellerzimmer neben der Heizung wohnte.
Aber ein wesentlicher Ansporn für das Lesen, für das Schreiben vielleicht auch, aber zunächst für das Lesen ist der Versuch, eine eigene neue Identität zu konstruieren.
Dort privatisierte er vor sich hin und ging manchmal wochenlang allen aus dem Weg, bis er plötzlich aus der Versenkung auftauchte, trotz seines Alters in einem rauschenden Aufbrausen zwei Nächte lang durch die Bars und Spelunken des Dorfes zog und jedem, der ihm in die Quere kam, den Kopf mit wilden Fantastereien vollredete.
Das ist eben die große Frage, wer der zweite Jakob ist.
Sonderling. Das hat sich da meiner Meinung nach, das ist jetzt persönlich gemeint. Das war dann eher dann, wie er dann in Innsbruck auf dem Studium war.
Und natürlich gab es diese Frage immer in den Büchern von Norbert Gstrein. Das ist ja das Schöne, dass es nicht einfach so ist, dass Jahre später die Dinge sich sehr verkompliziert haben und am Anfang leicht vor einem lagen. In diesem ersten Buch, in einer, das wirklich einfach da drin sehr, sehr gute Fragen stellt, war es ja auch schon so, dass viele verschiedene Perspektiven sich gegenseitig nicht aus dem Weg schlugen, aber sich konterkarierten, dass es einfach nicht mehr einfach war, eine Wahrheit darüber herzustellen, wer dieser Jakob, der in dem Dorf ist, zu sein hätte.
Das ist also die Herkunft sehr, sehr, sehr oft eben das Dörfliche, das auch leicht verschämt Dörfliche.
Jo Ländle. Seit 2014 Norbert Gstreins Verleger.
Also das ist ja kein stolzer Provinzgestus. Ich zeige euch mal, wie das echte Leben ist oder wie das ursprüngliche Leben ist und so weiter, was man da so an Gedanken haben könnte. Sondern das ist, es hat immer dieses Hadern mit und Ringen mit. Und wer bin ich in euren Augen?
Ich war damit groß geworden, in den zuerst 4, dann 5 und 6 Hotels meiner Eltern, dass sie mich nach diesem Onkel den zweiten Jakob genannt hatten, so oft sie mir sagen wollten, wohin es mit mir führen würde, wenn ich den Kopf nicht aus den Wolken, den Blick nicht aus dem Himmel bekäme.
Wo sich dann für Literatur das interessiert hat, ist das, das ist meine persönliche Meinung jetzt. Aber hier, na, hey, wir waren zusammen in Chile, sind in den Diskus gegangen und hey, ganz euch, hey, haben die Mädchen beglückt.
Nein, ist das nicht gemessen. Du mehr, ich, ja, weniger. Ich war immer nur der Nachgeordnete. Doch, wenn wir die Dinge, Fußball, Mädchen.
Nein, jetzt auch noch.
Immer war ich der
Nachgeordnete. Nein. Er hat mir viele Mädchen ausgespannt.
Damals im Frühsommer 2013 in Fendt. Ställe und Scheunen, ein Stapel Sägeholz, die schneebedeckten Gipfel der Wild- und der Talleitspitze im Sonnenlicht.
Na, aber wunderschöne Kindheit. Na, das sieht man ja heute noch. Ich sehe es jetzt auch von meiner Familie her. Und bei Norberts Familie ist genau gleich. Die kommen alle gerne nach Hause zurück. Ist das so? Auch der Norbert.
Gstrein und ich übernachteten im Similaun, dem seit dem Tod der Eltern von einem seiner Brüder geführten Hotel am Ende von Fendt, in dem Gstrein mit seinen 5 Geschwistern aufgewachsen ist.
Das hat jeder respektiert. Ist ja sowieso gewesen, oder?
Natürlich sind solche Themen oft welche, die man sich als Autor gar nicht selber so bewusst sucht, sondern die an einem selber dranhängen. Also Fragen von, wie ist meine eigene Position als Einzelner zwischen anderen?
Bereits in den Fenstern am Treppenaufgang standen die ersten Ehrenpreise und Pokale der Gstreins, die bei Skischul-Vergleichskämpfen oder Skiclub-Rennen gewonnenen Trophäen.
Wie viel Freiheit nehme ich mir selber raus als Einzelner in einem Gruppen- oder Gesellschaftszusammenhang? Was für Regeln sind formuliert, was für Regeln sind nur überliefert?
Gstreins jüngerer Bruder Bernhard wurde als 17-Jähriger in den Kader des österreichischen Skiverbandes aufgenommen und startete 1984 erstmals im Weltcup.
Spiele ich mit denen mit oder nicht? Erfülle ich Erwartungen und so weiter? Und ich erlebe Norbert Gstrein als jemanden, der extrem freiheitslustig und dürstend ist und der eigentlich es fast wie aus einem spielerischen Antrieb heraus nicht aushalten will, Spiele mitzuspielen, die andere ihm auferlegen. Und der selbst in seinem Denken, aber noch mehr in seinem Schreiben, da eben wirklich auch gerne Ausbruchsbewegungen unternimmt.
Den Erfolgen seines Bruders hatte der unter anderem mit dem Alfred-Döblin-Preis und dem Uwe-Jonsson-Preis ausgezeichnete Gstrein im Sommer 2013 längst den ihm gänzlich verhassten Titel eines Tiroler Meisterschriftstellers entgegenzusetzen. Später am Tag lernte ich in Fendt Norbert Gstreins Cousin Hannes kennen, der im Berghotel Gstrein die Kneipe zum scharfen Eck führte.
Also diese unbehüteten Kindheiten sind natürlich auch mit Glück verbunden, dass nicht viel passiert. Es gibt einen Bach in der Nähe, wir haben uns mit spitzen Pfeilen beschossen. Ich habe dem Hannes einmal einen Pfeil unmittelbar unter das Auge geschossen, einen spitzen Pfeil, und das ist einer der glücklichsten Momente meines Lebens, dass das nicht höher war.
Wenn es 1 Zentimeter höher war.
Also wirklich, das war, also man sagte, unbehütete Kinder.
Bei unserem Besuch im Verlag in München, nachdem sich der Lektor in eine Zoom-Konferenz verabschiedet hat, rückt Norbert Gstrein die Erinnerungen an eine unbehütete Kindheit schließlich in ein anderes Licht.
Meine ganze Kindheit, und das darf wie so vieles bei mir kein Therapeut hören, keine Therapeutin, war ein Versuch, mich durch Situationen zu blödeln, durch Situationen mich selbst nicht ernst zu nehmen. Weil wenn ich mich und wenn ich die Situationen ernst genommen hätte im Dorf, dann wäre es mutmaßlich verheerend für mich gewesen. Ich habe also eine das ist eine nachgetragene Interpretation, früher eine Strategie entwickelt, mich aus diesem Leben, das auch ein mögliches Leben gewesen wäre, dass ich mich aus diesem Leben hinausgeblödelt habe. Das hat mich dann auch, das war die Prophezeiung zu diesem zweiten Jakob gemacht, auf den nichts zu zählen ist. In den Normen, in den vorgegebenen Normen dieses Dorfes. Mein Verhältnis zu meinem Vater war immer ein schreckliches Oppositionsverhältnis. Ich muss für ihn furchtbar gewesen sein. Ich muss für ihn ein Infragestellen seines Lebens gewesen sein. Aus welchem Impuls auch immer habe ich ihm schon sehr früh explizit, implizit gesagt, er macht da nichts Gutes, aus einer völligen falschen Hochmütigkeit. Und er hat mir, um sich zu verteidigen und auch aus anderen Gründen, in unseren schlimmsten Phasen buchstäblich tagtäglich gesagt, mit mir werde es zu nichts kommen, ich werde es zu nichts bringen. Also wir haben uns gegenseitig so klein gemacht, wie wir uns nur haben klein machen können. Ich habe ihn als Kind in Frage gestellt und ich weiß nicht, warum er sich auf diesen Wettkampf gegen einen Zehnjährigen, der ihm angekündigt hat, er würde über seinen Kopf hinauswachsen, warum er sich so explizit auf diesen Wettkampf und im Grunde nicht nur explizit, sondern zerstörerisch auf diesen Wettkampf eingelassen hat.
Im Berghotel Gstrein hörte ich damals zu, wie Norbert Gstrein seinem Cousin Hannes, seinem Bruder und seinem Onkel Martin zu erklären versuchte, weshalb er der Hauptfigur aus der Erzählung Einer den Namen seines Onkels Jakob gegeben hatte, eines weiteren Bruders seines 1988 verstorbenen Vaters. Gstreins Onkel Jakob wird in der Familie Jockel genannt.
Also ist nicht unproblematisch, weil Leute einfach glauben, sie bekämen direkt über eine reale Person etwas erzählt.
Ja.
Aber darum geht es ja uns ausdrücklich nicht. Viele Leute lesen die Bücher genau so, wer ist das?
Ja.
Und wenn sie es so lesen, bekämen sie etwas serviert, was sie eigentlich nicht serviert bekämen, selten. Ja. Und was die meisten, wenn sie so ein Buch missverstehen, aber wenn sie ein Buch lesen, missverstehen, ist, dass du jemanden ausstellen willst. Das ist ja die Dinge, sondern das ist ja mit einem praktisch mitleidenden Blick
vielleicht
auf die Figur geschrieben.
Also das bekämen sie, seien sie schon sinnverkehrt drauf.
Ja, natürlich sind sie, weil vieles kann man zur Deckung bringen und vieles eben nicht.
Ich blieb allein vor der Kirche zurück und versuchte mich an die letzten Male zu erinnern, die ich meinen Onkel Jakob gesehen hatte.
Die Figur des Sonderlings, des Komischen, die Gstrein in seiner frühen Erzählung Einer beschrieben hat, greift er in seinem neuen Roman wieder auf. Mit der Figur des Schauspielers Jakob Turner entwirft er einen Erzähler, der versucht, den Prophezeiungen der Kindheit zu entkommen.
Um von realem Jakob wegzulenken, die Figur nicht Jakob zu nennen, halb war es möglicherweise vernünftigste gewesen, aber mir ist nicht vorstellbar gewesen, die Figur anders zu nennen als genau so.
Ja.
Denn auf einmal wurde mir klar, wie sehr ich in den 10 Jahren, in denen ich meinen Leuten im Dorf aus dem Weg gegangen war, auch ihn vernachlässigt und damit das Vermächtnis meiner Großmutter, nach ihrem Tod auf ihn zu schauen, in den Wind geschlagen hatte.
Jakob Turner ist ein von Scham und Schuld getriebener Erzähler. Im Verlauf des Romans ringt er nicht nur mit den simplen Urteilen der Welt und um die eigene, von ihm selbst geschaffene Identität, sondern schließlich auch darum, dass sich die Prophezeiungen der Kindheit nicht an seiner Tochter Lucy erfüllen, die klug ist, aber noch keineswegs sicher im eigenen Leben steht. Und der er nicht immer ein guter Vater gewesen zu sein glaubt. Bereits in der Erzählung Einer, in der die Familie im elterlichen Gasthof sitzt und darauf wartet, dass Jakob abgeholt wird, besteht Jakobs namenlose Schuld möglicherweise nur darin, dass er sich den ihm aufgezwungenen Rollenzuschreibungen widersetzt. dass er der kollektiven Identität des Dorfes seinen Eigensinn entgegensetzt.
Wir hatten als Kinder nur hinter ihm herrufen müssen: Jetzt kommen sie und holen dich!
In Der zweite Jakob hallt die Erinnerung an Gstreins frühe Erzählung nach, etwa als Jakob Turner zur Feier seines 60. Geburtstags schließlich mit seiner Tochter ins Dorf seiner Kindheit reist und Lucy darauf drängt, seinen Onkel Jakob kennenzulernen.
Er hatte sich tagelang nicht blicken lassen, ohne dass einer von uns gewusst hatte, woher der Spruch kam. Und dass ich es inzwischen wusste oder jedenfalls zu wissen glaubte, seit ich die ganze Geschichte seiner Verschickung kannte und jedes einzelne Mal bereute, dass ich mitgerufen hatte, half nicht. Es war zu spät und konnte nie wieder gut gemacht werden.
So gesehen ist das mindestens gleich meine Geschichte. Die Geschichte von Jockel. Ja, ja. Und zwar auf jeden Fall, als halt darauf, bestehe.
Ich soll schon mal schön, schön annehmen, also, das ein bisschen.
Nein. Und das ist ein, ein wesentlicher Grund.
Ja.
Wenn es so meine Dosen in Ordnung haben,
ja.
Du bist der zweite Jockel sozusagen als Drohung. Pass auf,
ja,
wenn du noch komischer wärst, dann wärst du genauer so. Und darum ist das alles überhaupt nicht so einfach, wie die Leute glauben. Also überhaupt nicht.
Das Verhältnis zu meinem Onkel Jakob ist viel zu lange aus der Kindheit gekommen, wo man als Kind ist man, viele Kinder sind grausam, wo man die Schwierigkeit eines solchen Lebens überhaupt nicht zu begreifen vermag und seine kleinen bösen Späße mit ihm treibt. Wissend, dass ihn ein Satz wie "Jetzt kommen sie und holen dich" in Angst und Schrecken versetzt und dann diesen Satz doch auszusprechen, ist etwas von dem, was ich natürlich lieber nicht getan hätte. Es ist immer schon auch die Wahrnehmung gewesen und der Selbstentwurf, nicht zwingend hinter meinem Onkel Jakob her, aber durchaus die Sicht auf diese Andersartigkeit, die eine Fluchtmöglichkeit aus dem scheinbar Normalen war, aus der auch Brutalität des scheinbar Normalen.
Nächste Station, Hamburg Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten.
Wenn man das scheinbar Normale, davon schreibe ich auch in dem Roman, nicht ernst genommen hat, wenn man sich darüber lustig gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, war man von diesem scheinbar Normalen nicht wirklich belangbar.
Siamo noi la California! Chiusi nelle tasche, sangue, fragole, realtà. Siamo noi la California, siamo noi la libertà. Siamo noi che lo guardiamo e ci siamo.
Jakob ist jetzt über 80. Und Sie sehen, wenn mir die literarische Form der Verfremdung fehlt, dann wird das Sprechen über ihn, das öffentliche Sprechen über ihn, sofort schwierig. Das Schöne bei einem meiner Besuche, damit spiele ich auch in meinem Roman, ist, dass er mich selbst auch in diese Wahrnehmung des zweiten Jakob hineingenommen hat, indem er bei einem Besuch gesagt hat, als Auszeichnung, auszeichnend gemeint, solche wie uns zwei wird es nie wieder geben. Und das ist ein fast schon zu schöner Satz, aber es ist ein sehr, sehr schöner Satz.
Wir sind in Norbert Gstreins Arbeitswohnung in Hamburg im Corona-Winter. Gstrein trägt eine dunkle Hose, ein dunkles Hemd, Atemschutzmaske.
Ich nehme meine nur ab, wenn Sie Ihre auch abnehmen. Tja, ich will jedenfalls nicht der Geschütztere von uns beiden sein. Wie ist denn das eigentlich?
Ein kleiner runder Tisch mit drei Stühlen, eine Küchenzeile, an der Gstrein Tee kocht, Bücherregale. Eine offene Tür mit Blick auf eine Waschmaschine. Die Wohnung liegt im 5. Stock. Man scheint über die ganze Stadt hinweg zu blicken. Vor einem der Fenster steht ein großer Schreibtisch, darauf ein altes iBook. Ein aufgeschlagenes Exemplar der amerikanischen Ausgabe von Ben Lerners Roman 22:04. Ein kleiner Stapel anderer Bücher, darunter Blinder Fleck, der Essayband von Teju Cole. Dessen 2011 erschienener Roman Open City hat Gstreins jüngste Bücher stark beeinflusst. Gstrein lässt seine Erzählerfiguren auf ähnliche Weise wie Cole eine moralische Selbstbefragung vornehmen. Eine allmähliche auf die eigenen Abgründe, auf eine verdrängte, vor sich selbst verleugnete Schuld zusteuernde Erzählbewegung.
Wir nehmen es ja. Ich glaube, dass sozusagen das schiere Raumvolumen, unser Abstand. Also
Gstrein sitzt mit dem Rücken zum Fenster.
Ich glaube, vielleicht ist man da auch naiv. Ich habe Fenster nach allen Seiten, das ist wichtig, Fenster, die über die Dächer blicken, dass ich mich nie gefangen fühle in diesem Arbeitsraum.
Vor ihm auf dem Tisch Exemplare von Die kommenden Jahre, Als ich jung war und Der zweite Jakob, Gstreins letzte drei Romane. Ihre Protagonisten haben alle einen biografischen Hintergrund in Tirol und treten aus unterschiedlichen Gründen eine Flucht auf den nordamerikanischen Kontinent an. Dort versuchen sie ähnlich wie Jakob Turner in Der zweite Jakob Fuß zu fassen, um schließlich doch wieder zurückzukehren. Ähnlich wie Jakob Turner sind sie von einer Auslöschungssehnsucht erfüllt, der Sehnsucht, aus der Welt herauszufallen und zu verschwinden.
Ich glaube, dass alle Aspekte dieser drei Bücher, die sie zusammenführen, durchaus auch vorher schon angelegt sind. Insofern ist es kein abgegrenztes Ding. Also die Herkunftsfragen aus dem Dörflichen, die Fragen von wie viel ist Eigenerlebtes mit dabei und sowas. Ich habe den Eindruck, dass die Klammer hier näher ist in diesem noch einmal ausbrechen wollen. Natürlich auch immer wieder sozusagen die amerikanischen Sprünge, transatlantischen Sprünge als anderer Ort, freierer Ort, vermutlich freierer Ort.
Wenn ich jetzt in Selbstinterpretation zu sagen versuche, warum und wieso, das Auffallende ist ja, dass dem nicht eine Angst entgegengesetzt wird, sondern eher eine Sehnsucht danach. Und diese Sehnsucht nach diesem Verschwinden korreliert ja mit der Angst vor dem Festgeschriebenwerden.
Gstrein spricht noch einmal über seinen Onkel Jakob. Er spricht über die Konzeption seiner Erzählerfiguren, über den Ich-Erzähler von Der zweite Jakob.
Die Erzählerfiguren haben in der Regel, jedenfalls sehe ich das mindestens für die letzten drei Romane, ein Schuldbewusstsein, das sich aus manchmal vergleichsweise Nichtigem speist, manchmal aus einem Verdacht, den sie gegen sich erheben und der dann gar nicht wirklich dingfest gemacht werden kann, sind also Figuren, die geradezu mit einer Schuldwilligkeit in ihrem eigenen Leben stehen. Und das ist verbunden mit Scham, in diesem neuen Roman durchaus auch mit einer, wenn man so will, Herkunftsscham.
Und ich weiß gar nicht, ob es das Dorf, aber es ist aber sozusagen das Alte und das Hergebrachte lässt dann doch seinen langen Arm hervorschnellen und fängt alle wieder ein.
Es gibt ein Foto, auf dem mein Vater, meine Onkel und meine Tanten abgebildet sind. Und auf diesem Foto sieht mein Onkel Jakob auffallend anders aus als seine Geschwister. Sag ihnen, wer du bist. Damit bekommt man ja geradezu fast eine Drohung. Und ich behaupte nicht, dass der Erzähler das dann wirklich macht, dieses Sag ihnen, wer du bist, auch zu erfüllen. Jedenfalls nicht mit diesem auftrumpfend drohenden Gestus. Und man bekommt dann die halbe Antwort im zweiten Teil, du bist dieser hier. Er ist heller, hat helleres Haar, feinere Gesichtszüge, ist in seiner ganzen Anmutung weniger dorfjungenhaft, weniger bäuerisch. Mein Onkel Jakob, der gerade heute wieder gesagt hat, dass die Leute von ihm gedacht hätten, er sei dumm, er sei nicht richtig im Kopf und dass er sich in Wahrheit ganz anders verhalte, dass er sie alle in die Tasche stecke, wenn er nur wolle, um dann verschmitzt den Satz folgen zu lassen, den er schon oft geäußert hatte, der mich mit einschloss und den ich am meisten von ihm liebte.
Und man bekommt eine mögliche Antwort ganz am Ende. Sag ihnen, wer du bist, ein Kind im Winter. Solche wie uns zwei hat es nie gegeben. Das ist eine mögliche Antwort. Das ist auf den allerletzten Seiten oder auf der allerletzten Seite des Romans aufgelöst, wo der Erzähler darüber reflektiert, dass eines seiner Probleme, er nennt es nicht Distanziertheit, aber dass eines seiner Probleme vielleicht seine Distanziertheit ist. Er sagt, dass er Wärme nur aushält, wenn er davor lange genug in der Kälte war.
Ich verband die schönsten Kindheitserinnerungen damit, wie der Lift eigens für mich eingeschaltet worden war und ich in eine Decke gewickelt zu meiner Großmutter geschickt wurde, die sich vor Weihnachten immer 2 oder 3 Wochen in ihr Haus begeben hatte, um eine Weile für sich zu sein, bevor der Betrieb in den Hotels begann.
Der Erzähler bekommt ein Fest in seinem Herkunftsdorf und er geht mit Bangen dorthin und er weiß, er hätte nicht hingehen sollen. Und er bekommt da auch eine lächerlich anmutende, ihn noch einmal verkleinernde Statue und findet sich am Ende völlig ausgesetzt auf einem Sessellift in der Kälte wieder, wo er zu diesem Fest fährt, das für ihn vorbereitet worden ist.
Wenn es dann auch noch geschneit hatte und ich wohlig verpackt in meinem Sessel über die Baumwipfel glitt und schließlich mit dem sich entfernenden Motorgeräusch jeder Laut erstarb, nur das Rattern des Seils an den Stützen übrig blieb, hatte mich eine feine Erregung durchrieselt, als würde es nicht bloß draußen, sondern in mir drinnen schneien.
Und denkt darüber nach, dass er kurz vor Mitternacht geboren ist. Und das Buch endet damit, dass er, weil es 20 Uhr ist, dass er also noch 4 Stunden hat. In der Verschiebung um 60 Jahre. 4 Stunden bis zu seiner Geburt. 4 Stunden aber auch möglicherweise noch die Möglichkeit, nicht 60 zu werden. Weil das mit einer übertrieben an dieser Zahl festgemachten Angst verbunden ist.
Vielleicht war das die reinste Empfindung, die ich in meinem ganzen Leben je gehabt hatte. Und vielleicht war ich deswegen nie etwas anderes als ein Kind im Winter gewesen, das Wärme nur aushielt, wenn es davor lange genug in der Kälte sein konnte.
Es gibt im Roman ja dieses Bild des Wüstenfuchses, von dem Jacobi del Paso in Texas hört.
Wann immer ich das jemandem zu erzählen versucht hatte, hatte ich damit Abwehr ausgelöst. Aber es nicht auszusprechen hätte bedeutet, zu verleugnen, wer ich war.
Ein Tier, es ist auch nicht sicher, ich habe das auch nicht recherchiert, ob das ein tatsächliches Tier ist oder nur ein mythisches Wesen, das sich so fortbewegt, dass die Hinterbeine in die Abdrücke der Vorderbeine treten und jemand, der den Spuren dieses Tieres folgt, den Eindruck haben könnte, es seien Zweibeine. Also eine Art der prinzipiellen Tarnung, als hätte dieses Tier immer mit Verfolgern zu tun. Und Jakob, man kann fast sagen, identifiziert sich damit und hat den Wunsch, er könnte noch einmal über seine ganzen einmal getanen Schritte gewissermaßen hinwegfliegen, wie ein Vogel, mehr ein Vogel als ein Mensch, sagt er, und mit den Schwingen, die er dann mutmaßlich hätte, die Spuren verwischen.
Prophezeiungen der Kindheit. Der Schriftsteller Norbert Gstrein. Ein Feature von Thomas David. Es sprachen Andreas Helgi Schmid und Reinhold Weiser. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Claudia Peike. Regie Maidon Bader. Redaktion Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2021.